Heller sprach am 15. Juli 1959 in Bühlenhausen über das Thema Wer ist Christus?
Ihr lieben Freunde, meine Brüder und Schwestern und ihr Heiligen und Geliebten und Auserwählten Gottes, es ist mir eine herzliche Freude, wieder in eurer Mitte sein zu dürfen, und ich müsste euch eigentlich jetzt eine ganze Reihe von Grüßen ausrichten. Ich werde immer wieder gebeten, wo ich diene, bitte sag denen, die auch in Christo Jesu sind, mit denen du zusammenkommst, viele Grüße von uns. Aber ich kann das nicht alles aufzählen, einmal weiß ich es nicht mehr auswendig, und dann wären es zu viele. Also, andere lassen euch grüßen und segnen. Aus Süddeutschland und Westdeutschland, Norddeutschland, Berlin und der Schweiz sonderlich. Es ist überall das Gleiche, eine kleine Schar, die mit ganzem Ernst sich ausrichtet auf den wiederkommenden Herrn und die immer stärker dahin geführt wird. Herr Jesus, um deines Namens willen wollen wir alles hassen und lassen, was du nicht bist und dich nicht meinst. Es sind nicht ganze Versammlungen, die so denken, aber ein gewisser Prozentsatz innerhalb der Kreise der Gläubigen ist immer da, der ist ernst meint. Und den man jetzt abspürt, hier sind Menschen, die mit ganz heiligem Entschluss sich auf den wiederkommenden Herrn hinwenden. Und deshalb noch einmal, ich soll euch grüßen von solchen, die auch den Weg gehen. Nun möchte ich euch ein Zeugnis sagen, heute Abend, über das, was Christus ist, was er uns ist, was er allen sein möchte. Wer und was ist denn Christus? Die meisten wissen das nicht. Ich stand einmal im Hauptbahnhof in Stuttgart. Und da marschierten eine Reihe junger Menschen auf und sangen Evangeliumslieder von irgendeiner Gemeinschaftsbewegung. Und da kam ich zufällig neben ein Fräulein zu stehen, die diesen eigenartigen Eindruck machte. So vielleicht 25, 30 Jahre alt, aber ein bisschen abgerissen und verluttert irgendwie. Und die hörte ganz aufmerksam zu. Und da sangen die ein Lied von Jesus. Da sagte ich, Fräulein, kennen Sie Jesus? Sagt sie, nein, persönlich nicht. Halt im Spaß und halt im Ernst. Nein, persönlich nicht. Das ist aber schade. Sie sollten ihn ganz persönlich kennenlernen. Wo kommen Sie denn her? Aus dem Gefängnis. Ja, warum waren Sie denn da drin? Ich habe gestohlen. Ah, da wollen Sie jetzt wieder stehlen. Nein, ich möchte gerne ein neues Leben anfangen, aber das ist sehr schwer. Das geht nicht so einfach. Sag ich, nein, das können Sie überhaupt nicht. Das ist Ihnen unmöglich. Das kann aber Jesus Ihnen schenken. Jesus kann auch im Gefängnis neues Leben schenken. Dachte ich ihr. Übrigens habe ich das vor vier Tagen auch erlebt. Wieder war ich im Gefängnis bei einem. Und soweit man das zeugen darf, hat er sein Leben dem Herrn gegeben. Niedergekniet in der engen Zelle. Hat den Namen des Herrn angerufen. Jesus kann auch im Gefängnis neues Leben schenken. Wenn es nicht anders geht, da führt er uns hinein ins Gefängnis. Oder in die Krankheit, oder in den Tod, oder in die Hölle. Aber sein Ziel, neues Leben zu schenken, das will er erreichen. Meine Freunde, wer ist Jesus? Das ist die große Frage. Daran hängt alles. Und dass du persönlich zu ihm eine Verbindung bekommst, deine Kräfte in dich hineinströmen, du ihn lieben lernst, dein ganzes Sein umgewandelt wird, ein neues Denken, ein neues Lobsingen in dir gezeugt wird, du deinen Sünden sterben darfst und von den Kräften der Herrlichkeit lebst. Darauf kommt an. Und davon möchte ich heute Abend etwas sagen, meine lieben Freunde. Wer ist Jesus? Ich will versuchen, auf diese Frage, die zentralste, die wichtigste ist, die allerwichtigste unseres ganzen Lebens, möchte ich versuchen, eine zehnfache Antwort zu geben. Ich will sehen, wie weit ich heute Abend komme. Es ist nebensächlich, ob du Armut erreicht bist, ob du hochintelligent bist oder ein einfacher Mensch, ob du ein Professor, Doktor, so und so bist, oder ob du ein Mensch bist, der nur die Hilfsschule besucht hat. Deshalb bist du nicht weniger wertvoll in den Augen Gottes. Glaube das. Kommt nicht darauf an, was du isst, wie du dich kleidest und wie du wohnst. Darauf kommt es nicht an. Aber es kommt darauf an, ob du ein von Christus ergriffener, von Christus erfüllter und von Christus überströmender Mensch geworden bist. Darauf kommt es an. Meine Freunde, wenn wir nun wissen wollen, wer und was Jesus ist, dann fragen wir am besten, na, was wollen wir wählen, wenn wir am besten fragen? Bitte? Die Bibel, ja, die Bibel. Aber noch genauer, wen fragen wir da am besten? Wenn jemand wissen will, wer ich bin, was ich für ein Kerl bin, wen sollte der dann fragen? Mich selber, jawohl. Und so ist auch bei Jesus. Wenn wir wissen wollen, wer und wie und was Jesus ist, dann wollen wir ihn selbst fragen. Wir wollen also erstens hören, wer ist er, was ist er nach seinem eigenen Zeugnis. Und da müssten wir eigentlich alle Stellen aufschlagen, die mit den beiden wunderbaren Wörtern beginnen. Ego, eimi, ich bin. Ich bin. Aber die können wir nicht alle aufschlagen, ich will euch aber drei nennen. Drei, die am bekanntesten sind, drei, die im Zusammenhang stehen und die uns schon einen wunderbaren Einblick geben in sein Wesen und in sein Wirken und in seine Ziele. Drei. Und dann wollen wir einen fragen, der in besonderer Weise sein Mund ist, sein Werkzeug, sein Sprachgebet, sein Organ, den er benutzt, um das zu sagen, was er jetzt ist und was er für die kommenden Ewigkeiten und darüber hinaus ist und was er für das Weltall sein will. Wer ist das? Jawohl, das ist Johannes, kann man sagen. Paulus, das ist Paulus. Ja. Johannes auch bis zu gewissen Grad. Mit Wörtlein, die Welten aufschließen. Wunderbare Wörtlein. Die gebraucht nur Johannes und Paulus, die beiden. Wunderbare Wörtlein. Ich habe gestaunt, dass ich draufstehe, zum Beispiel, wenn Jesus redet von den Innenzielen in Gottes, was Gott im tiefsten, letzten Herzensgrund vorhat, wovon die Welt keine Ahnung hat, auch die fromme Welt nicht, von den Innenzielen. Deshalb wird auch das Wort Innenziel in den allermeisten Übersetzungen, auch in der Elberfelder, übersetzt mit Gebot. Ein Gebot ist das, was von außen kommt. Ein Gebot oder ein Verbot. Aber ein Innenziel ist etwas, was im innersten Herzen als Hochziel gefasst wird. Davon redet nur Johannes und Paulus. Und andere Wörtchen, inwendig drin zur Ruhe gekommen sein, das heißt ähnlich, braucht auch hauptsächlich Johannes und Paulus. Deshalb sind die beiden Antworten, die eben die Geschwister gaben, Johannes und Paulus, die waren beide richtig. Aber die Antwort, auf die ich abstelle, das war Paulus. Und so finden wir eine Reihe von wunderbaren Zeugnissen, was Jesus ist. Ergreifend schön. Wir könnten auch hier zum Beispiel Folgendes machen. Jeder soll einmal auf einen Zettel nur ein Wort schreiben. Die Antwort auf die Frage, was ist Jesus dir? Und ich garantiere, wir bekämen vielleicht so viel Antworten, als Gotteskinder hier sind. Manche, die müssen sagen, nicht. Aber das soll nicht so bleiben. Jesus will dir mehr werden als dich. Weißt du, was er werden will? Alles. Aber dazu, bis man da hinkommt, da gibt es 90 Stufen. Die erste Stufe heißt ich. Ich. Die zweite Stufe heißt ich und Jesus. Und die dritte Stufe heißt Jesus und ich. Und die vierte Stufe heißt Jesus allein. Habt ihr verstanden? Ja. Und die müssen wir alle durchleben und durch Sterben und durch Lieben und durch Weinen und durch Jauchzen und durch Klagen. Diese vier Stufen. Ich will sie noch einmal nennen. Ich. Ich. Das ist das wichtige Wort, wenn ein kleines Kind zum ersten Mal sagt, ich. Ich habe jetzt gehört von einem Kind, das ein Jahr alt ist etwa, das sagt schon ich. Das ist das Ungeheure. Die meisten Menschen bleiben bei diesem Ich. Und sterben an diesem stinkenden Ich. Und machen sich ein anderes Elend für dieses Ich. Die Männer, ihre Frauen und Kinder. Und die Frauen, ihre Angehörigen. Und die Tyrannen der Welt. und die Bonzen auf allen Gebieten durch dieses Ich. Das stinkt. Aber wenn man dann anfängt, Jesus zu kennen, sagt man, ich und Jesus. Ich und mein Heiland, wir zwei. Aber man nennt sich noch zuerst. Und nach, dann kehrt es um. Dann sagt man, Jesus und ich. Das ist schon mehr. Dann nennt man ihn zuerst. Und dann kommt man dahin, dass man so total kapituliert. Das heißt, den Kampf aufgibt, seinen Bankrott erklärt. Dass man sagt, Jesus allein. Da kommt man nicht sofort hin. Das dauert eine Zeit lang. Aber irgendwie müssen wir alle diese Stufen, die ja miteinander verknüpft und ineinander verzahnt sind, durchlaufen. Glückselig der, in dessen Leben bald der Name Jesus eine wunderbare Leuchtkraft bekommt. Eine wunderbare Frieden und Seligkeit vermittelt. Nun nehmen wir das Erste, was Jesus ist. Ich meine das bekannte Wort Johannes 14, Vers 6. Kennt ihr alle auswendig. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, also nur durch mich. Das ist das erste Zeugnis, beziehungsweise die drei ersten Zeugnisse. Jesus ist Weg, Wahrheit und Leben. Ein Weg ist dazu da, dass man drauf geht. Der kann steilig sein und kann dürnig sein und kann steil sein. Der kann uneben sein. Der kann die furchtbaren Tiefen und mit Mühseligkeiten verbunden sein. Ein Weg durch die Wüste ist ein anderer Weg als ein Weg eines Tauchers auf dem Meeresgrund. Zwei verschiedene Wege. Und ein Weg in einem Mercedes auf der Autobahn ist etwas angenehmer als ein Weg mit einem schweren Rucksack auf dem Rücken durch Wald und Feld. Quer ein. Wissen wir alles. Aber alle diese Wege müssen gegangen werden. Es wäre doch wunderbar, wenn es Wege gäbe, auf denen man nicht gehen muss, sondern selber gehen. Sodass man sich auf einen Weg stellt und dann führt einem der Weg irgendwo hin. Ein lebendiger Weg, wäre das wunderbar. Hat das unsere Technik, die allerhand kann, hat die schon solche Wege geschaffen? Zum Beispiel. Aha, die Rolltreppen. Die Rolltreppen. Wenn wir ins Warenhaus gehen wollen, im vierten Stock etwas holen, da nehmen wir entweder, gehen wir ins Lift oder gehen auf eine Rolltreppe. Da geht man drauf, am Bahnhof in Stuttgart ja auch, nicht wahr? Und da wird man rausfahren. Das ist ein lebendiger Weg. Hat das der Herr Jesus auch schon gewusst, dass es lebendige Wege gibt? Hat er das schon gewusst? Ja. Natürlich hat er das gewusst. Er hat ja gesagt, er ist der lebendige Weg. Steht ja geschrieben, er ist der lebendige Weg. Meine Freunde, wer aus eigener Kraft mit seinem Sündenpaket, mit seiner verfluchten Erbmasse zum Lügen und zum Stehlen und zur Unzucht, zur Fleischeslust, zum Hochmut, zum Neid, zum Geiz, zum Streit, wer all diese Dinge noch mit sich herumschleppt und dann einen Weg geht, der kommt elend um. Der verwirrte die Räuber, die auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho. Und von Natur aus geht jeder Mensch aus eigener Kraft seinen Weg und wird dabei müde und verzweifelt und kommt ins Fluchen und kommt in die Selbstmordgedanken. Ich glaube nicht, dass hier zwei Leute sind, die noch nie Selbstmordgedanken hatten. Ich glaube nicht, dass zwei Leute hier sind. Ich habe schon den Versuch gemacht in viel größeren Versammlungen. Da hat sich keiner gemeldet. Einmal hat sich in einer Versammlung von vielleicht 600 Leuten einer gemeldet. Einer. Meine Freunde, wenn wir auf unserem Weg bleiben, auf dem wir von Natur aus sind, sind wir verlorene Leute. Und nun sagt Jesus nicht, ich bin ein Weg und die Philosophie ist ein Weg und die Kunst ist ein Weg. Und der Sport ist ein Weg und so weiter. Er sagt, ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Meine Freunde, ich will euch jetzt mal ein Wort vorlesen. Das habe ich 40 Jahre lang nicht verstanden. Jetzt fange ich an, es zu verstehen. Auch ein Wort vom Weg. Das ist der erste Vers im längsten Psalm. Psalm 119. Weiß ihn jemand auswendig? Dann wollen wir lesen miteinander. Der erste Vers im längsten Zeug. Da steht geschrieben: O der Glückseligkeiten dessen, oder glückselig die, jetzt heißt es nicht auf dem Wege, sondern im Wege, untadelig sind, die da wandeln im Gesetz des Herrn, nicht nach dem Gesetz des Herrn. Ich habe diesen Psalm 40 Jahre gelesen, habe noch gelesen, ich weiß nicht mehr wie viel mal, ich weiß nicht, jedenfalls ist das meine sechste oder siebte Bibel, die anderen, die habe ich kaputt gelesen. Aufgelöst. Ja. Meine Freunde, glückselig, die im Wege untadelig sind. Und jetzt sage ich euch ein ganz klein bisschen Sprachunterricht. Ein ganz klein bisschen. Hier sind Leute, die kennen Französisch, andere kennen Englisch, vielleicht kennen auch einige Italienisch. Und da will ich euch nur mal ein ganz einfaches Wort sagen. Die Deutschen sagen, ich gehe auf der Straße. Der Franzose, der sagt, ich gehe dans la rue, das heißt, in der Straße. Und der Engländer und Amerikaner, die gehen in the street. Und der Italiener, der geht nella strada, in der Straße. Da ist die Straße gedacht als ein Hohlweg, rechts und links in die Häuser, und in der Mitte steht man innen drin. Seitdem ich das verstanden habe, es ist übrigens genauso wie dem Glauben. Die Deutschen, die glauben an Gott oder an Christus. Aber die Engländer und Amerikaner, die glauben in Gott. To believe in, glauben an. Der Franzose, der sagt, wir glauben an Gott, croire en Dieu, in Gott. Das nur nebenbei, das sind so kleine Dinge, die einem, der einmal das Wunder der Sprache zu verstehen beginnt, die ihm das groß und köstlich macht. Solche kleine Dinge. Und nun heißt es glückselig, die im Wege untadelig sind. Ja, werden wir sagen, das glaube ich, dass man untadelig ist, wenn man im Weg oder auf dem Weg oder auf dem Christusweg ist. Ja, das glaube ich. Aber ich bin leider nicht untadelig. Aber mir ist noch so viel tadelig. Tadelnswertes, sagen wir alle. Ich bin noch so jähzornig und bin noch so feige und bin noch so faul und so verlogen und bin so, ich habe so viele unedle Eigenschaften, dass ich manchmal was verrückt werden an mir verzweifle. Glückselig, wer das erleben darf. Meine Freunde, bis ich verstand, glückselig die im Wege untadelig sind. Wer ist denn der Weg? Der Weg ist, ich bin der Weg, ich bin der Weg. Also, wo steht Weg, da dürfen wir setzen, Christus. Glückselig, die in Christus untadelig sind. Sind wir in Christus untadelig? Wir sind noch nicht vor dem Herrn untadelig. Das sind wir noch nicht. Aber in Christus sind wir untadelig. Ja, kann ich dann gleichzeitig in Christus sein? Und vor dem Herrn kann ich dann gleichzeitig meine Uhr in meiner Hand haben und vor mich hinlegen. Gleichzeitig, das geht doch gar nicht. Entweder habe ich sie in der Hand, dann liegt sie nicht mehr vor mir. Oder stelle ich sie vor mir, dann habe ich sie nicht mehr in der Hand. Das ist menschliche Logik. Und wenn wir mit diesem menschlichen, verfinsterten Denken an die göttlichen Wahrheiten gehen, da hauen wir immer daneben. Das sagt man nicht. Wir sind unserer Stellung nach in Christus. Wir, die wir ihm unser Leben gegeben haben. Wir, die wir um unseren Bankrott ihm erklärt haben. Wir, die wir das feuchtliche Siegel des Heiligen Geistes in uns tragen. Wir sind in Christo untadelig. Aber solange wir noch im Fleische leben, wandeln wir vor Christus. Da heißt es nicht, dass wir heilig und tadellos sind, sondern auch, dass wir heilig und tadellos seien vor ihm. Das steht in Epheserbrief, meine Brüder und Schwestern. Und wir sind beides zugleich im Glauben, im Geist vor Gott und der unsichtbaren Welt sind wir in Christus. Sind wir untadelig? Das haben die meisten Gläubigen nicht gefasst und kommen deshalb fortwährend in Ängste. und Erschütterungen und Verzweiflungen und Selbstmordgedanken und Schwermut hinein, weil sie das nicht fassen. Jesus Christus gegeben hat, ist so rein, so heilig, so unstrafbar wie Christus selbst. Für den gibt es kein Kapagrima, das heißt auf Deutsch kein Verdammungsurteil. Aber in unserem praktischen Leben, in unserem Denken und Träumen und Reden und Handeln, da sind wir vor Christus. Und da sind wir noch nicht untadelig. Das können wir sein, das sollen wir sein, das dürfen wir sein, wenn wir treu sind. Aber das sind wir oft nicht. Wir lassen uns oft gehen, unserem Temperament die Zügel schießen, schwätzen dummes Zeug, sind untreu, machen ein Versprechen, halten es nicht, erfüllen nicht die Pflicht, wozu uns der Geist mahnt und so weiter. Wir sind unserem Wandel nach alle Versager. Und da ist einer hier, der Mut hat zu sagen, nein, ich nicht, ich nicht, ich bin immer vollkommen gehorsam. Ist einer da? Keiner da. Aber in Christo, unser eigentliches Sein, unser Leben ist er, er ist unser Leben. In Christus sind wir unantastbar. In ihm. Aber vor ihm sind wir es noch nicht. Und erst wenn wir diese beiden Dinge, unsere Stellung und unseren Zustand, erst wenn wir die beiden erkannt haben, ist unser Herz froh. Und nun steht hier glückselig, die im Wege untadelig sind. Und der Weg ist Christus. Oh, da habe ich mich gefreut. Das ist halt glückselig, die auf dem Wege sich bemühen, untadelig zu wandeln. Denn dieses Bemühen, das ist nie vollkommen. Wenn wir auf dieses Bemühen unsere Heilsgewissheit, unsere Heilsfreude setzen, sind wir verlorene Leute, ihr Lieben. Glückselig, die im Wege untadelig sind und die wandeln im Gesetz unseres Gottes. Denn das Gesetz ist das, was Gott sich selbst vorgesetzt hat. Was hast du, mein Gesetz, in deinen Mund zu nehmen? Sagt Gott. Aber ich will auf diese wunderbaren Dinge nicht eingehen. Ich will nur so viel sagen. Als erstes, er ist der Weg. Alle anderen Wege sind Umwege oder Irrwege oder Scheinwege in Gräber, in Abgründe hinein und so weiter. Mit Leichen gefüllt. Alle anderen Wege, außer Christus. Der Weg. Und wir sind im Weg. Glückselig. Vollkommen. Im Weg. Das heißt, soweit wir uns hineinbergen in Christus, ist unser neuer Mensch vollendet. Ihr seid vollendet in ihm. Steht in Kolosser 2, Vers 10. Aber wir sind noch nicht vollendet in uns. Wir haben unsere Fehler und Schwächen und Torheiten. Und gehen noch Umwege. Und stehen noch vor Abgründen. Meine Freunde, ich bin der Weg, der Weg. Nun sage ich euch, ehe ich zum Zweiten komme, das, was Christus für uns ist, er ist der Weg. Das heißt, wir treten ihn mit Füßen. Das sind wir für andere. Das heißt, wir lassen uns von anderen mit Füßen treten. Sag nicht so schnell ja. Sag nicht so schnell ja, ich bin einverstanden. Sonst nimmt dich Gott beim Wort. Gott nimmt uns beim Wort. Und das ist ernst und schmerzlich und wunderbar zugleich. Christus ist der Weg. Christus ist das Lamm Gottes. Und wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Schlachtschafe ist das Staat, das geschlachtet wird. Und dass man ihm das Feld über die Ohren zieht, hat diesen Schaf da. Für jedes Haus ein Lamm, steht in 2. Mose 14. Für jedes, 2. Mose 12. Für jedes Haus ein Lamm. Und wozu ist das Lamm da? Geschlachtet zu werden. Bist du bereit und bin ich bereit? Ich habe dir diese Frage schon 100-mal gestellt, die ich euch eben stelle. Lamm zu sein, das heißt nicht Hanswurst zu sein, wenn mein Vater ist, aber doch Lamm zu sein. Man kann Haupt sein, Löwe und doch Lamm zugleich. Denn Jesus war das Lamm, gestorben ist für alle. Das Haus der Schöpfung. Und ist der Löwe, der siegreich gerungen hat. Der Löwe aus Juda, das heißt aus dem Lobe Gottes. Juda heißt Lob. Meine Freunde, diese Dinge, die wir jetzt aus dem Buchstaben nach wissen, das ist ja gar nichts Neues, was ich eben sage, sind aber, wenn wir sie mal so in der Nähe, unter der Zucht des Heiligen Geistes betrachten, uns ganz darauf einstellen, derart gewaltig von solchen unabsehbaren Auswirkungen, sind wir bereit, als Schlachtschafe geachtet zu werden, betrachtet zu werden, benutzt zu werden, so wie er das Lamm ist, das Schlachtschaf, das für die Sünde der Welt gestorben ist. Ja, werdet ihr sagen, ich bin gerne bereit, Jesus anzunehmen, als den, der für mich gestorben ist, der meine Sünden bezahlt hat. Und das habe ich ja auch getan. Ich habe gesagt, ja, Herr Jesus, du bist für mich gestorben, du hast meine Sünden bezahlt, hast die Strafe auf dich genommen, nun werde ich nicht mehr bestraft, denn du hast die Strafe getragen. Die Strafe liegt auf dir und nun darf ich Frieden haben. Ist das richtig? Jawohl, das ist richtig. Aber, und jetzt gedacht, wenn diese Erkenntnis, dieses Wissen nicht dahin führt, dass unser Herz anfängt zu brennen, Herr, ich will so sein, wie du bist, oder ich will nicht mehr leben. Ich kann nur so sein, wie du bist, sonst verbrennt mein Herz. Herr, hilf mir dazu. Da ist man bereit und wird weg. Pfarrer Modersohn erzählt einmal, er kam eines Tages schon lange, lange her von einer Evangelisationsreise heim und da hatte seine Frau einen neuen Schuhabputzer gekauft für 1000 Schuhabputzer. Und das war ein starkes Drahtgeflecht früher. Heute sieht man sie nicht mehr so, aber ich kann mich gut entsinnen, dass das war mal eine Zeit lang, da war so ein starkes Drahtgeflecht, da fängt der Dreck durch und dann kann man unten aufkehren. Und in dieses Drahtgeflecht waren weiße Kugeln eingelassen. Und zwar in Form von zwei Buchstaben. Modersohn hieß den Vornamen Ernst, hat ihn gut getan. Er hat mir die Hände aufgelegt, mich geweiht zum Evangelistendienst, vor über 40 Jahren. Und was meint ihr, was für zwei Buchstaben da eingelassen waren in den Schuh und den Breckerputzer? Na? Ein E und? Und nimm, erst oder so. Was er ja erst Haus. Und da hat er dann seine Schuhe abgeputzt. Ernst Modersohn. Ernst Modersohn. Ach, da guck mal da. Wir bitten alle Leute, der Briefträger und der Wildschmann und der Bäcker und der, alle Leute, die kommen, die putzen am Ernst Modersohn seine Schuhe ab und treten ihn mit Hühn. Hat er dann für sich gesagt. Und hat gesagt, ja, so sollte es sein. Aber ich bin doch der Pfarrer. Und so hat Modersohn praktisch an den Beispielen, an den Erlebnissen des täglichen Lebens seine Theologie gelernt. Nicht aus diesen Büchern. Hat er auch studiert. Aber hier, das ist echt Modersohn. Da ist er dann heim und hat gesagt, Frau, weißt du, woran die Leute ihre Schuhe putzen? Weißt du, womit die Leute, oder wen die Leute benutzen? Mich, meinen Namen, mich, Ernst Modersohn, EM, in der Neuen. Da hat seine Frau ihn gleich verstanden. Frau, kommen wir wohl niederknien und beten und den Herrn bitten, dass wir wirklich eine Fußmatte werden. Und es gibt Bibelübersetzungen, die übersetzen das Wort, wir sind ein Auskehricht, aller bis jetzt. Und die übersetzen das Wort Auskehricht mit Schuhmatte. Manche übersetzen es auch mit Spucknapf. Früher war es üblich, dass auf allen Amtsräumen, in allen Amtsräumen, dann ein Spucknapf. Wenn einer spucken musste, dann ist das ein Boden spuckt, sondern in den Napf spuckt. Da war etwas Wasser drin. Ich weiß noch, als ich Kind war in der Schule, wenn jemand spucken musste, dann hat er Spucknapf spuckt. War früher so. Die Eltern wissen das, nicht wahr? Ja, früher war die Welt anders. Ist so aufgeklärt wie heute. Heute gibt es keine Spucknapfen mehr. Heute spuckt jeder den anderen an. Meine Freunde! Ich bin der Weg. Seid meine Nachahmer. Gleich wie er war in dieser Welt, so sind auch wir in dieser Welt. Weg sein heißt sich von anderen treten lassen.
die anderen auf sich herumtrampeln lassen, ihren Dreck abputzen an uns, das heißt weg sein, das heißt Fußmatte sein, das heißt auskehrig sein. Meine Freunde, darauf verzichten wir, dass er für uns starb, jawohl, jawohl, schön, gut. Die Theologie, die Jesus zu einem Prügelknaben macht und mehr nicht, die fasst den Leuten. Aber die Theologie, das heißt die Gotteswahrheit, die uns Jesus als den Herrn hinstellt, dessen Glieder und Brüder, dessen Nachfolger wir sind, mit denen wir gleichgeschaltet werden. Ihr wisst ja, im Dritten Reich wurde alles gleichgeschaltet. Und so werden wir mit Jesus aber Brüder, dessen Nachfolger wir sind, mit denen wir gleichgeschaltet werden. Ihr wisst ja, im Dritten Reich wurde alles gleichgeschaltet. Und so werden wir mit Jesus aber im göttlichen Sinn gleichgeschaltet. In der Niedrigkeit hier unten und in der Herrlichkeit dort oben. Und wer nicht bereit ist, sich in der Niedrigkeit hier unten mit Jesus gleichschalten zu lassen, der wird auch nicht in die Herrlichkeit droben hinein als Gleichgeschalteter mit Christus herrschen und regieren können. Wenn wir nicht mit ihm leiden, und hier ist wieder ein wunderbares paulinisches Wörtlein, das heißt Sünd, S-Y-N, das heißt, in der inneren völligen Gleichheit mit ihm eins gemacht. Wenn wir nicht mit ihm leiden, dann werden wir ja auch nicht mit ihm verherrlicht werden. Hast du mal was umsichtig wie ihn gelitten? Wenn ein Mädchen in der Schule sich nicht seine Haare abschneiden lässt, sondern lässt ihre Haare wachsen und hat einen Topf oder Zöpfe oder ihre Haare nicht abgeschnitten, dann leidet sie um Christi willen. Wenn ein Junge von dem Brand und Leben nicht wie den anderen mitmacht, ich denke eben an einen 15-jährigen Junge aus meinem engsten Freundeskreis, nicht mitmacht und flacher singt und so weiter, sondern sich zurückzieht und nicht mitgeht ins Kino und mitgeht Zigaretten rauchen und heimliche Wege der Sünde und Schande. Wenn das einfach nicht kann, weil das nicht darf und nicht soll, so leidet er um Christi willen. Wenn ihr hergeht und werdet ausgelacht, das ist ein Leiden um Christi willen. Das wertet Gott, das schätzt er ein. Das lohnt er. Wer hierher kommt, der schämt sich nicht, Jesus zu kennen und zu lieben und von ihm zu hören und ihn besser kennen und mehr lieben zu lernen. Und wenn wir uns seiner nicht schämen, wird er sich auch unserer nicht schämen. Wieder sagen, Vater, der arme Kerl oder dieses arme Mädchen oder die arme Frau, wir haben da viel Fehler gehabt. Wir haben manches dummes Zeug gemacht. Aber sie haben im tiefsten Grunde ihres Herzens sich geliebt und waren da für sich und sie deshalb verfolgt worden und haben deshalb Druck und Drangsal ertragen, da wo sie standen und Zeugnis gaben und mitarbeiteten und mitduldeten und mitlitten, um deines Namens willen. Du weißt es. Ihr werdet sehen, dass ich einen Unterschied mache zwischen dem Gottlosen und dem Gerechten. Heißt im letzten Buch des Alten Testamentes, im dritten Kapitel des Propheten Malachi, ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient, und dem, der Gott nicht dient. Jedes Opfer, das du um Christi willen auf dich nimmst, wird Gott segnen und sollen. Wann bleibst du nicht daheim an deinem Radioapparat und rauchst Zigaretten oder knusperst Schokolade oder liest einen Liebesroman oder einen Kriminalroman? Warum setzt dich nicht an dein Fernseher? Verarbeite kein Hass. Naja, ganz gut. Warum bist du denn hier? Weil dich der Herr hierher geführt hat. Und weil dein Herz und dein Geist dich gezogen hat. Und weil Jesus dir mehr sein und dir mehr geben will. Und das lohnt Gott. Das lohnt Gott. Denk einmal an. Gott schenkt uns was. Und zwar das Größte, was es gibt. Und dafür, dass wir dieses Geschenk annehmen, da belohnt er uns noch dazu. Genauso, wenn ich einem sage, hier, ich schenke dir 5 Mark, und der sagt, danke, ja, und nimmt das so, weil du es angenommen hast, dann schenke ich dir nur 5 Mark dazu. Da würde er sagen, das ist übergeschnappt. Aber so macht Gott, der schenkt uns das Größte, was es gibt, seinen Sohn. Und wenn wir ihn annehmen, dann ja, ich nehme ihn als meinen Herrn, als meinen Lamm, das für mich starb, als meinen König, den ich gehorchen will, als mein Haupt, mit dem ich eins gemacht und gleichgeschaltet werden will. Nehme ihn an. Dann lohnt dich Gott dafür, dass du seinen Sohn angenommen hast. Dann hast du das Leben. Der Sohn hat das Leben. Ist nur ein Mensch hier, der den Heiland noch nicht angenommen hat. Der hat aber nicht gesagt, dass Herr Jesus, hier bin ich, nimm mein Leben. Wie am letzten, wann war es? Am Dienstag, ja. Ja, im Gefängnis, in Wolf. Da hat er gebetet, Herr Jesus, ich will dir jetzt ganz gehören, nimm mein verlorenes Leben, meine Sünde, meine Schande, meine Not. Ja, ich weiß, ich stehe zugrunde, wenn du mich nicht annimmst, wenn ich dich nicht habe. Hat er gebetet. Und ist wiedergeknickt in der engen Zelle. Ach, meine Freunde, ist jemand hier, der das noch nicht getan hat, kann es heute Abend tun. Lass nachher zu mir kommen, zweite Tür rechts. Habe ich. Wunderschönes Zimmer. Und ganz toll. Ja. Darfst du mir kommen? Und dann will ich auch mit dir niederknien. Aber warte nicht länger und gib dein Leben dem Herrn. Und dann bist du für andere Wesen und Welten schon auf Erden. Und erst recht in den kommenden Ewigkeiten bist du ein Weg, ein lebendiger Weg. Auf Erden ein Schmachweg, aber in den Herrlichkeiten ein Siegesweg. Du gehst nicht nur den Siegesweg, sondern du bist der Siegesweg. Meine Freunde, was ist das Evangelium? Eine große und wunderbare Sache, die unausschöpfbar ist. Das war Nummer eins. Jetzt kommt Nummer zwei. Das zweite Stück heißt, ich bin die Wahrheit. Das Wort Wahrheit muss man krabbeln auch übersetzen mit Wesenhaftigkeit. Ich will euch mal das erklären. Das Wesenhafte ist das, was Substanz hat, was Bestand hat, was wirklich ist, was helfen kann, was Wert hat, was man braucht. Das ist das Wesentliche. Für den Menschen, der Mensch hat drei Grundrechte nach dem Gesetz. Drei Grundrechte. Kleidung, Nahrung und Wohnung. Darauf hat jeder Mensch Anspruch. Und wenn ein Mensch keine Kleidung, Nahrung und Wohnung hat, ist der Staat verpflichtet, ihm das zu geben. Man kann nicht einen Menschen auf die Straße setzen und sagen, so, das ist die Wohnung von ein anderer und du kannst sehen, wo du hinkommst. Das macht kein Mensch. Das machen Verfassungsbehörden vielleicht. Aber ein Volk mit seinen eigenen Volksgenossen macht das nicht. Das sind die drei Grundrechte nach dem Gesetz, nach jedem Gesetz von gegliederten, geordneten, modernen christlichen Staaten. Oder auch heidnischen Staaten, bei denen auch. Meine Freunde, das Wesentliche ist das, was man braucht, was, damit unsere Existenz, unser Dasein gesichert ist. Und so sagt Jesus, ich bin das Wesentliche. Auf mich kommt an, ganz allein. Dass ihr mich habt und dass ich euch habe. Dass ihr euer Leben, eure Angst, eure Sünde, eure Not, eure Verzweiflung in meine Hände legt. Ich bin das Wesentliche. Ich will euch das an einem Bilde klar machen. Da liegt ein Mann im Sterben. Kann nicht sterben. Kann nicht, wehrt sich gegen den Tod. Mit Fluchen und Jammern und Wimmern und so weiter. Ich habe solche Sachen erlebt, ihr wohl auch. Diesem Mann kann nur eines helfen, die Wahrheit. Wenn ich zu dem Mann gehe und sage, 2 mal 2 ist 4, ist das eine Wahrheit? Ist 2 mal 2 4? Ja. Kann der Mann damit was anfangen? Das ist dann gar nicht. Das ist dann gar nicht. Aber wenn ich dem sage, du kannst jetzt noch, ehe du stirbst, du musst ja. Du bist verloren und in 2 Stunden bist du tot. Aber du kannst jetzt noch deine Sünde loswerden. Du kannst jetzt noch zu der Gewissheit kommen, dass du nicht hinab in die Nacht, sondern hinauf ins Licht in die Herrlichkeit gehst. Das kannst du. Das ist für ihn Wahrheit oder Wesenhaftes. Und dieses Wesenhafte ist Jesus. Ich bin das oder der Wesenhafte. Man kann mal hungern, man kann auch verhungern, das ist gar nicht schlimm. Nicht schlimm, wenn man verhungert. Man kann umkommen, getötet werden, in Ausführung eines Auftrags. Das ist schmerzlich, aber das ist nicht schlimm. Gar nicht schlimm. Ich war 3-mal verwundet auf freiwilligen Patrouillen, im ersten Gespräch. Oh, war schon draufgegangen. Dann habe ich schreckliche Szenen erlebt. Leute, junge Burschen, als Meldegänger, die mir einen Befehl zu überbringen hatten, ich lag auf dem Boden bei dem Feuer. Die haben sich über mich gebeugt. Er sagte, der Kerl legt sich auf mich. Aber die wollten das nicht. Die haben sich nicht auf mich gelegt. Die haben sich geschämt. Die wollten das nicht. Und haben sich von der Erde etwas abgedrückt. Volltreffer bekommen tot. Die sind an ihrem Anstand gestorben. So Leute, solche Sachen gibt es. Diesen Fall zum Beispiel habe ich genauso erlebt, wie ich schildere. Das war ergreifend für mich. Meine Freunde. Aber das ist nicht das Wesenhafte. ob wir 20 oder 100 Jahre alt werden. Ob wir reich oder arm sind.
Zweierlei.
Das Wesenhafte ist, dass wir für die Ewigkeit errettet, aus der Hand des Teufels und der Sünde losgekauft, ein Eigentum Jesu geworden sind. Und wissen, wir gehen ein in die ewige Freude. Das ist das Wesenhafte. Und er sagt, ich bin das Wesenhafte. Er sagt nicht die evangelische Kirche ist die Wahrheit. Das sagt er nicht. Er sagt auch nicht die katholische Kirche ist die Wahrheit. Er sagt auch nicht die Baptisten und Methodisten ist die Wahrheit. Und die Pfingstlehre und die Allversöhnung und wo, das sagt er nicht. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Der Sohn hat er das Leben. Der Sohn hat. Ich spreche immer wieder sehr anständige und sehr vornehme und liebe Menschen, die Katholiken sind. Und kommen mit denen sehr gut aus. Sehr gut. Erst jetzt habe ich wieder ein paar getroffen. Ja, ich bin katholisch. Spielt gar keine Rolle. Zeigen Sie mir mal in der Bibel einmal das Wort katholisch. Wenn Sie finden, wenn Sie finden. Das Zentralwort der Bibel heißt Christus, Jesus Christus. Das ist das Zentrum, das ist das Wesentliche. Alles andere, wie es auch scheine, ist ja nur ein schweres Joch, darunter die Menschheit sich naget und belaget und dennoch kein wahres Vergnügen erjagt. Alles andere außer Jesus, das plagt dich und das macht dich elend und daran gehst du zugrunde und da wirst du verbittert und unzufrieden und wollüstig und boshaft und verblendet. Alles andere, wie es auch scheine. Aber Jesus allein ist das Heil. Was ich mehr als ihn begehre, kann mein Seligsein nur hindern und den Frieden mindern. Deshalb dachte ich, bin die Wahrheit. Ich bin die Hauptwahrheit. Es gibt dann noch andere Wahrheiten. Nein, ich bin die Wahrheit. Die Wahrheit ist er. Wer ihn hat, ist still und satt. Wer ihn kann im Geist anhangen, braucht noch wie viel zu verlangen? Wie viel muss er noch verlangen? Braucht nichts mehr verlangen. Braucht nichts mehr verlangen. Meine Freunde, die Wahrheit heißt die Wesenhaftigkeit. Und alles andere ist Theater, ist Schein und Schaum. Alles andere wie Ausscheine. Ihr werdet dann ja die Gesundheit und das Familienglück und die Lebenskraft, das ist doch auch etwas, jawohl, ist auch etwas. Aber das ist im Vergleich zu Christus nicht. Ich will lieber krank sein mit Christus, als geheilt werden ohne Christus oder gar durch den Teufel. Gibt's auch. Die furchtbaren Dinge. Ich könnte erzählen, grauenhafte Dinge. Ich erlebte alles in den letzten Monaten und Jahren. Jesus ist die Wahrheit, nicht eine Wahrheit. Und wer den Herrn Jesus nicht hat, er lebt noch in der Lüge oder in Satan. Die Schriftgelehrten und Pharisäer, das waren nicht lauter Lumpen und Gauner und Schwitzbuben, dürft ihr nicht denken. Das waren zum großen Teil ehrenwerte, charaktervolle Männer. Und denen sagte Jesus, ihr seid aus dem Vater dem Teufel und den Willen eures Vaters wollt ihr tun, weil sie ihn nicht aufnahmen. Das Entscheidende ist, Jesus aufnehmen und in ihm bleiben. Und das ganze Evangelium besteht eigentlich aus drei Worten. Kommt her zu mir, man muss zu Jesus kommen. Bleibet in mir, man muss bewusst in ihm bleiben. Und er kommt wieder, siehe, ich komme bald. Das sind die drei Botschaften. Kommt her zu mir, das ist die Botschaft des Evangelisten. Kommt zu Jesus, arme Brüder. Bleibet in ihm, das ist die Aufgabe des Hirten, des Seelsorgers. Bleib in ihm, bleib nah bei ihm, bleib an seiner Hand, bleib an seinem Herzen, dann kannst du nicht sündigen. Und er kommt bald, das ist die Botschaft des Lehrers, das höchste Ereignis, was uns bevorsteht. Das ist nicht der Sieg des Kapitalismus über den Kommunismus. Und ist auch nicht der Sieg des Kommunismus über den Kapitalismus. Und ist auch nicht die Vereinigung von Russland und Amerika und allen Völkern der Erde gegen Christus und die Heiligen. Das kommt nämlich. Solange die noch Krach haben, die zwei, dann geht es noch einigermaßen. Aber wenn sie mal einig sind, dann wird es schlimm. Dann geht's los. Verderben. Dann geht's los. Dann wenden die sich gegen Gott und sein Christus und uns. Also gegen Israel und gegen uns. Bis zur Entrückung. Das hat schon in gewissem Sinn angefangen. Die Kleinen. Meine Brüder. Das sind Dinge. Die müssen wir mal sehen. Und dann in der ganzen Klarheit. Das ist die Wahrheit, der Herr selbst. Er ist die Wahrheit. Und daraus kommen nun tausende, ungezählte von Wahrheiten göttlicher Prägung. Ungezählt. Ich staune, jeden Tag mehr, was in der Bibel drin steht. Und wie dumm ich noch bin und von dieser Überfülle, die aus jedem Wort entgegenstrahlt, wie wenig ich doch noch verstanden habe, obwohl ich mir Mühe gebe, obwohl ich mir Zeit nehme. Wenn ich abends keine Versammlung habe, fange ich um zwei oder mal drei an, meine Bibel zu lesen morgens. Ich gehe früh ins Bett, natürlich. Ich brauche ja nicht ins Karpflug zu gehen, Zigaretten zu rauchen, Kino, brauche ich ja alles. Kann mich ja hinlegen, abends, bin müde und dann sage ich vorher. Und dann, meine lieben Freunde, alle Wahrheiten sprossen heraus, entfalten sich aus der Wahrheit, die Wahrheit ist Christus, Jesus Christus. Den brauchen wir. Und wenn wir nicht dieser Leben mit Bewusstsein in ganzer Hingabe gegeben haben, und zwar so gegeben haben, dass das Zeug des Heiligen Geistes sagt, jawohl, jawohl, jetzt ist es, jetzt hat es. Vor 14 Tagen war es irgendwo. Irgendwo. Gibt es nicht in Deutschland was, aber anders. Bei einem Drucker. Der hat eine Kunstdruckerei mit allerlei schönen, wunderbaren Sachen. Druckt auch Bücher und Akzidenzen und alle möglichen Sachen. Und dieser Mann, ich wurde eingeladen, mal zu dem zu kommen. Und der sucht seit Jahren zur Heilsgewissheit zu kommen, aber es ist ihm noch nicht gelungen. Er sucht seit Jahren. Und Gott gab es mir dann ganz ernst mit ihm zu sprechen. Ganz ernst. Ich habe erst mich an seine Frau gewandt, dann an ihn, stellte ihm ein paar Fragen. Sagen Sie mal, Sie haben da drei prächtige Kinder, sind das Ihre Kinder? Ja, natürlich. Hey, das sind doch meine Kinder. Sie wissen doch ganz genau, dass das Ihre Kinder sind. Natürlich weiß ich doch das, ich habe sie doch geboren. Aha, und Ihr Mann ist der Vater. Ja, ja, das, ja, wissen Sie, das stimmt. Das denken Sie denn, natürlich. Ja, und hier dieses Haus gehört Ihnen, diese wunderschöne Wohnung. Ja, jetzt, ja, da wissen Sie das auch bestimmt. Heller, was? Ja, haben Sie das ewige Leben? Ja, das weiß ich nicht. Da ich, oh, das wissen Sie nicht. Das ist die Hauptsache. Das ist ja wichtiger, als ob Sie Mann und Kinder und Haus haben oder kein Mann, keine Kinder und kein Haus. Das ist ja viel wichtiger, dass Sie das haben. Möchten Sie es haben? Und da fangen Sie Tränen. Sagte ich später oft, aber ich kann es nicht fassen. So, dann habe ich es dann nicht gemacht. Da habe ich ihn gefragt. Sagen Sie mal, kommen Sie ins Gericht? Ja, sagt er jedenfalls. Kommen Sie ins Gericht. Jedenfalls, da hat er ganz traurig gesagt. Also, und wenn ich Ihnen jetzt einen Weg verraten würde, dass Sie nicht ins Gericht kommen, würden Sie dann folgen? Oh, wie gern, sagt er. Wie gern, Sie seit Jahren ringe ich. War auch schon oft in Ihren Versammlungen. Sie haben es nur nicht gemerkt. Aber ich kann es fassen. Kann es fassen? Ich habe nur gezeigt, dass Jesus die Strafe getragen hat. Und dass, wenn wir ihn annehmen, als unseren Herrn, als unser Lamm, als unser Löser, wenn wir ihn annehmen, dass wir dann sein Heil geschenkt bekommen, wenn wir unser Unheil, unsere Sünde und Schande ihm geben. Da vollzieht sich ein Austausch. Und Austausch, das ist Erlösung. Erlösung heißt Austausch. Wir geben ihm unsere Schande und Not und er gibt uns sein Heil und seine Herrlichkeit. Meine Brüder, während ich bete zusammenzweite, sagte, bitte knien Sie nieder. Und sprechen Sie ein Weihegebet nach, dass ich Ihnen vorspreche. Und während, ich war noch gar nicht ganz fertig, da springt er auf von den Knien und hebt die Hände hoch und sagt, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich jetzt angenommen hast, dass ich jetzt dein Eigen sein darf. Endlich hast du mir das geschenkt, ich danke dir. Sag ich, ja, wissen Sie das denn genau? Jawohl, sagt er, das weiß ich ganz genau. Sag ich, ja, woher wissen Sie das denn? Weil er es gesagt hat, wer zu mir kommt, der werde ich nicht hinausstoßen. Das habe ich nämlich wie durchgebetet. Gebet. Du hast gesagt, wer zu mir kommt. Das habe ich durchgebetet und hab zitternd, innerlich und bebend, habe ich das denn hineingebetet, in ihren Nuss, in ihren Denksinn. Und er sagt, und das hat bei ihm gefangen. Das hat, weil er gesagt hat, da hat er recht. Verlassen Sie sich nie auf etwas anderes, als auf das, was er gesagt hat. Seine Wort. Ja. Und dann hat er mich an die Bahn gebracht mit seinem Wagen. Und das war eine Freude. Das war wunderbar. Ist noch jemand hier, der diesen Dienst noch braucht, wie dieser Mann und diese Frau? Ja, es sind noch welche hier. Bitte, habt den Mut, zu sagen, hier bin ich. Man kann das nicht in Nachversammlungen machen, wenn sie mal größer werden. Ich habe einmal eine Nachversammlung gehabt von 1200 Leuten. Das ist eine Nachversammlung mit 200, 300 Leuten. Aber am besten ist immer ein oder zwei. Aber allerhöchstens drei. Versammlungen. Dann kann man mit den Einzelnen reden. Da habe ich Wunder erlebt in den letzten Wochen und Monaten. Ich bin die Wahrheit, ich bin der Wesenhafte. Und morgen Mittag machen wir weiter. Ich werde euch noch wunderbare Dinge zu sagen haben. Er ist nämlich nicht nur Weg, Wahrheit und Leben. Er ist uns auch gemacht zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Er ist auch unsere Hoffnung und unsere Friede und unsere Herrlichkeit. Das ist er auch. Und wir sind sein Hoffnungsgut und seine Friedensbrecher und sind seine Herrlichkeit für ihn. Und das, was wir im Glauben für ihn sind, das sind wir in den kommenden Ewigkeiten für alle Wesen und Welten. Was der Herr jetzt an uns tut, vermitteln wir eins zu anderen. Aber davon wollen wir denn, so Gott will, morgen Nachmittag miteinander reden. Gott segne euch, dass wir fassen, wer Jesus ist. Und dass wir im Anschauen seiner selbst nicht anders können, als uns ihn ganz zu eigen zu geben. Unseren letzten Widerstand, unser letztes Misstrauen aufgeben und ihn erfassen und uns ihn überlassen. Das wird Herrlichkeit sein, ihm ungeteilt anzugehören. Und das wünsche ich jedem von euch. Amen.